Die Worte lagen ihr auf der Zunge, fast sprach sie diese aus. Vielleicht wurde sie am Ende doch noch eine Stark. Oberhalb von Snow war der Wind wie ein Lebewesen, heulte um sie wie ein Wolf in der Wüste, dann wurde er zu einem Nichts, als wollte er sie zur Selbstzufriedenheit verleiten. Die Sterne wirkten hier oben heller, so nah, dass sie sie fast berühren konnte, und der gehörnte Mond stand riesengroß am klaren, schwarzen Himmel. Beim Klettern stellte Caitlin fest, dass es besser war, nach oben als nach unten zu sehen. Die Stufen waren in Jahrhunderten von Frost und Tau und den Hufen unzähliger Maultiere geborsten und gebrochen, und selbst in der Dunkelheit klopfte ihr wegen der Höhe das Herz bis zum Hals. Als sie zu einem hohen Rücken zwischen zwei Felsspitzen kamen, stieg Mühe ab. »Das Beste ist, die Maultiere darüber hinwegzuführen«, sagte sie. »Der Wind kann hier etwas ängstigend wirken, Milady.« Steif kletterte Caitlin aus dem Dunkel hervor und sah den Pfad voraus an. 20 Fuß lang und fast 3 Fuß breit, doch mit jäh abfallenden Klippen zu beiden Seiten. Sie konnte hören, wie der Wind heulte. Leichtfüßig trat Mya vor und ihr Maultier folgte, als gingen sie über einen Burghof. Dann war sie an der Reihe. Doch kaum hatte sie den ersten Schritt getan, als die Angst Caitlin zwischen die Zähne nahm. Sie konnte die Leere fühlen, die endlosen Abgründe schwarzer Luft, die um sie herum gähnten. Sie hielt inne, bebend, fürchtete sich, von der Stelle zu rühren. Der Wind heulte sie an und riss an ihrem Umhang, versuchte sie über den Rand zu zerren. Caitlin schob ihren Fuß nach hinten, tat einen furchtsamen Schritt, doch stand das Maultier hinter ihr, und sie konnte nicht zurück. »Hier werde ich sterben«, dachte sie. Sie spürte, wie der Schweiß über ihren Rücken rann.
»Lady Stark«,
rief Mya von jenseits des Abgrundes. Das Mädchen klang, als wäre sie tausende von Meilen entfernt.
»Geht es euch gut?«
Caitlin Tully Stark schluckte den Rest von Stolz herunter.
»Ich kann es nicht, Kind«, rief sie laut. »Doch, das könnt ihr«,
rief das Bastardmädchen.
»Ich weiß, dass ihr es könnt. Seht doch, wie breit der Weg ist.«
»Ich will nicht hinsehen.«
Die Welt schien sich um sie zu drehen. Berg und Himmel und Maultiere wirbelten um sie herum wie der Kreisel eines Kindes. Caitlin schloss die Augen, um ihren hechelnden Atem zu beruhigen.
»Ich komme zurück und hole euch«, sagte Mya. »Rührt euch nicht, Milady!«
Sich zu rühren war das Letzte, was Caitlin wollte. Sie lauschte dem Pfeifen des Windes und dem Scharren von Leder auf Stein. Dann war Mya da, nahm sie sanft beim Arm.
»Haltet die Augen geschlossen, wenn ihr wollt. Lasst die Zügel los. Whitey findet den Weg allein.« »Sehr gut, Milady. Ich führe euch hinüber. Es ist ganz einfach, ihr werdet sehen. Jetzt macht einen Schritt nach vorn. So ist es gut. Bewegt euren Fuß. Schiebt ihn einfach vor. Genau, jetzt den anderen. Ganz einfach. Ihr könntet hinüberrennen. Noch einen. Macht nur. Ja!«
Und so führte das Bastardmädchen die blinde, zitternde Caitlin hinüber, während ihnen das weiße Maultier in aller Seelenruhe folgte. Die kleine Burg mit Namen Sky war nicht mehr als eine hohe, halbmondförmige, lose Mauer an der Felswand. Doch nicht einmal die dachlosen Türme von Valyria hätten in Caitlin Starks Augen schöner aussehen können. Hier nun begann der Schnee. Skys Steine waren von Frost überzogen, und lange, eisige Speere hingen von den Schrägen über ihnen. Im Osten dämmerte der Morgen, als Mya Stone nach den Wachen rief und sich die Tore vor ihnen öffneten. Hinter den Mauern gab es nur eine Reihe von Rampen und einen großen Haufen von Steinen und Felsbrocken aller Größe. Ohne Zweifel wäre es die einfachste Sache auf der Welt, von hier aus eine Lawine loszutreten. Eine Öffnung gähnte in der Bergwand vor ihnen.
»Die Ställe und Kasernen sind dort drin«, sagte Mya. »Der letzte Teil führt durch den Berg. Es kann etwas dunkel sein, aber zumindest seid ihr aus dem Wind. Bis hierher können die Maultiere gehen. Von jetzt an ist es ein Kamin, eher eine steinerne Leiter als richtige Stufen, aber das ist nicht so schlimm. Eine Stunde noch und wir sind da.«
Caitlin blickte auf. Direkt über sich, undeutlich nur im Licht des Morgengrauens, sah sie das Fundament der Eyrie. Es konnte nicht mehr als 600 Fuß über ihnen liegen. Von unten sah es wie eine kleine Honigwabe aus. Sie dachte daran, was ihr Onkel über Körbe und Winden gesagt hatte.
»Die Lannisters haben ihren Stolz«, erklärte sie mühe. »Aber die Tullys sind mehr mit Verstand geboren. Ich bin den ganzen Tag und den größten Teil der Nacht geritten. Sag ihnen, sie sollen einen Korb herunterlassen. Ich werde mit den Rüben reisen.«
Die Sonne stand schon hoch über den Bergen, als Catelyn Stark endlich die Eyrie erreichte. Ein untersetzter, silberhaariger Mann mit himmelblauem Umhang und gehämmertem Brustharnisch mit Mond und Falke darauf half ihr aus dem Korb. Sir Vardis Egan, Hauptmann der Leibgarde John Arryns. Neben ihm stand Maester Coleman, dünn und nervös, mit zu wenig Haar und zu viel Hals.
»Lady Stark«, sagte Sir Vardis, »die Freude ist so groß wie unerwartet.«
Maester Coleman wackelte zustimmend mit dem Kopf.
»Das ist sie in der Tat, Milady, das ist sie in der Tat. Ich habe eurer Schwester Nachricht gegeben, sie hat die Anweisung hinterlassen, man solle sie wecken, sobald ihr eintreffet.«
»Ich hoffe, sie hat heute Nacht gut geschlafen«, sagte Caitlin mit bissigem Unterton, der unbemerkt zu bleiben schien. Die Männer eskortierten sie vom Windenraum eine Wendeltreppe hinauf. Die Eyrie war, verglichen mit den Ansprüchen der großen Häuser, eine kleine Burg. Sieben schlanke Türme standen eng wie Pfeile im Köcher auf einer Schulter des großen Berges. Man brauchte weder Ställe noch Schmieden oder Hundezwinger. Doch Ned sagte, die Kornkammer sei so groß wie die auf Winterfell, und in den Türmen ließen sich 500 Menschen unterbringen. Doch wirkte die Burg auf Catelyn seltsam verlassen, als sie hindurchging und die steinernen Hallen voll Leere widerhallten. Lysa erwartete sie allein in ihrem Solar, noch im Schlafkleid. Das lange, kastanienbraune Haar fiel ungebändigt über nackt